Und jetzt kommt der eigentliche Gag. Der Maßstab für diese Beurteilung ist, ob die Voraussetzungen für die Höherstufen vorliegen. Das heißt, das Bundesamt für Verfassungsschutz muss sich dazu verhalten.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Kurz und knackig. Korrektiv verklagt Verfassungsschutz. Liebe Lauscher, und wieder überschlagen sich die Ereignisse so doll, dass wir drüber sprechen müssen. Gestern hat das Medienhaus Korrektiv beim VG Köln einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz eingereicht. Ziel ist es, Informationen über den Prüfstatus der AfD zu erhalten. Weshalb ich mich so wahnsinnig freue, ich kann nur sagen, ich hab's gewusst. Ihr habt die ganze Zeit schon so ein Gefühl gehabt, dann hat Korrektiv gesagt, wir kümmern uns. Und ich habe jeden Tag geguckt, ob es jetzt eine Neuigkeit dazu gibt. Und heute war sie da. Korrektiv hat es gedroppt. Was spannend daran ist, und das will ich euch zum Eingang ganz kurz erklären, auf der Seite von Korrektiv ist eine Meldung dazu veröffentlicht. Da heißt es nämlich, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz auf Anfrage gesagt hat, dass es sich grundsätzlich nicht zu den internen Arbeitsabläufen äußern will. Und dann wurde aber auch ergänzt, dass nach einem Bericht der Tagesschau die Behörde intern die Zurückhaltung bei der Veröffentlichung mit möglichen Auswirkungen auf den Wahlkampf begründet hat. Auch das Argument haben wir ja schon mehrfach gehört. Und jetzt kommt's, liebe Leute, namhafte Verfassungsrechtler vertreten hingegen die Position, dass das Amt gerade im Vorfeld von Wahlen zur umfassenden Information der Öffentlichkeit verpflichtet sei. Und das ist so ein perfekter Anknüpfungspunkt, denn ich habe in diesem Podcast über diese Stellungnahme schon gesprochen mit Chanyo Yoon. Und da ist er wieder.
Hallo.
Hi Chanyo. Lange nicht gesehen. Ewig
ja,
nicht gesehen.
Du hast ja tagelang schon genervt. Was ist die Anspruchsgrundlage? Hat das Aussicht auch verfolgt? Till Steffen hatte es im Podcast ja gesagt, die müssen das herausgeben. Der wollte es von politischer Seite. Aber noch bevor Till Steffen die Forderung aufgestellt hat, hast du ja schon die Idee gehabt, das müsste man doch eigentlich herausfordern können. So, Korrektiv hat die Arbeit gemacht. Und wir können jetzt darüber reden, ob das hier nur Quatschjura, Klamauk, Litigation PR oder tatsächlich der Anfang zur erzwungenen Veröffentlichung des Gutachtens ist.
Ja, das ist super spannend. Hast du gerade gesagt, ich habe dich schon genervt damit? Ja,
hast du gesagt. Die WhatsApps von 4 Uhr morgens rausholen, als der erste Mal der Gedanke raus, woraus machen die es? Aus IFG oder aus welcher Anspruchsgrundlage? Weil als Jurist fragt man sich, ist da was dran? Das ist ja nichts, was man so alltäglich einfach im Beck'schen Formularhandbuch nachschlägt, sondern da muss man sich erstmal was überlegen. Und ehrlich gesagt, ich dachte mir am Anfang, das wird nicht gehen. Das ist eine Behörde und noch dazu so eine nachrichtendienstliche Behörde, da gibt es bestimmt ganz viele Hürden. Mittlerweile sehe ich das anders. Ich glaube, das ist kein Klamauk. Ich glaube, die haben eine ernsthafte Chance, zumal, wie auch beim Verbotsverfahren selbst, der Erfolg muss nicht darin liegen, dass die einstweilige Anordnung erlassen wird, sondern wenn im Zuge des Verfahrens die Information, die wir eigentlich haben wollen, sowieso schon argumentativ verwendet werden muss von der Gegenseite, hat man eigentlich auch schon das, was man haben will. Das heißt, Korrektiv hat zwei Möglichkeiten zu gewinnen. Entweder sie kriegen die einstweilige Anordnung 123 VWGO oder sie kriegen im Laufe des Verfahrens die Argumente des Bundesamts für Verfassungsschutz, warum sie es nicht herausgeben wollen. Denn die sind jetzt am Zug und müssen sich dazu positionieren. Aber
ja. Exakt, da warst du jetzt schon ganz, ganz tief drin. Ich glaube, wir holen nochmal so alle, die jetzt nicht so in diesem Thema mit den Anspruchsgründen oder mit den Auskunftsrechten so tief drin sind. Vielleicht steigen wir nochmal ein bisschen früher ein.
Absolut.
Und was ich an der Stelle nur einfügen möchte, fand ich sehr, sehr schön. David Traven hat ein sehr ausführliches Statement zu dem Verfahren abgegeben. Und er hat sich eben auch dazu erklärt, dass Korrektiv offensichtlich so schon versucht hat, an Informationen ranzukommen, also ohne Gerichtsverfahren. Weil man könnte ja jetzt auch die Frage in den Raum stellen, wieso müssen die jetzt gleich wieder das Bundesamt für Verfassungsschutz verklagen und irgendwie die Gerichte damit behelligen? Sie haben es offensichtlich vorher versucht, so lese ich jedenfalls dieses Statement. Sie haben wohl direkte Gespräche geführt mit der Behörde nach eigenen Angaben. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat jegliche inhaltliche Auskunft verweigert. Und David Traven hat dann stellvertretend für ganz Korrektiv eben gesagt, ja, Die Bürger müssen aber doch ihre Wahlentscheidung treffen können. Das heißt, es brennt jetzt, es gilt jetzt, nicht irgendwann. Das war, glaube ich, so der Ausgangspunkt. Das haben wir ja auch schon gesagt, dass das Gutachten, wenn es denn fertig ist, wovon wir ausgehen, natürlich jetzt große Relevanz hat. Und jetzt lass uns mal gucken.
Wollen wir vielleicht noch mal kurz, Steffi, einsortieren, wer alles auf dieses Gutachten wartet? Weil der ursprüngliche Plan, wenn wir nicht das Ampel ausgehabt hätten, wäre ja das gewesen. Wanderwitz bringt seinen Antrag an. Vielleicht macht Renate Künast noch einen anderen Antrag, der etwas abgeändert ist. Dann wissen wir, dass bei SPD und Grünen und bisschen Union 100 bis 200 Befürworter da sind. Bei der Union und bei der SPD gab es ja ganz viele, die gesagt haben, das reicht mir noch nicht, ich habe Sorge, dass das ein Rohrkrepierer wird. Wir warten auf das Haldenwang-Gutachten. Und eigentlich war klar, okay, das Haldenwang-Gutachten kommt im Dezember. Damit kriegt man auch die relative Mehrheit. Die Zweifler werden sich mindestens enthalten, weil von den 700 und so weiter Abgeordneten sind ja nur so etwas unter 100 sichere Nein-Stimmen, nämlich die von AfD und BSW. Die anderen demokratischen Fraktionen stimmen entweder für oder enthalten sich oder stimmen auch welche dagegen. Da ist ja die Mehrheit durchaus zum Greifen nahe. Mhm. Wanderwitz ist ja sehr zuversichtlich, aber gut, der ist jetzt auch Partei in dem Verfahren. Wir gingen alle davon aus, dass in dem Moment, wo Haldenwang das Gutachten so wie angekündigt bis Dezember rausbringt, die Zweifler auch von der CSU dann kippen und sagen, okay, jetzt reicht es anscheinend, sofern das Gutachten aussieht, wie wir erwarten. Und dann würde es eine große relative Mehrheit, vielleicht sogar eine absolute Mehrheit im Bundestag geben, für den Antrag auf Stellung des Antrages vor dem Bundesverfassungsgericht. So, jetzt Bundestagswahl und dann sagten die Neutralität, wir wollen nicht einmischen und so weiter, wir haben Angst, wir werfen das Ding jetzt erstmal wieder vom Tisch oder verschließen es im Safe. Und bemerkenswert ist, es kursiert keine durchgeleakte Version. Also das hat mir tatsächlich auch jemand gesagt, sonst war es immer so, wenn es das gäbe, dann wäre es doch schon da, dann würden wir es sehen. Es wäre das erste Mal, dass ein solches Amt es schafft, so ein großes, wichtiges Dokument geheim zu halten. Daraus könnte man schließen, vielleicht war es wirklich noch nicht fertig in einer lektorierten Fassung oder die haben einfach gut drauf aufgepasst. Aber
vielleicht nur einen ganz, ganz kleinen Kreis zugänglich. Kann ja auch sein. Leuten, die du wirklich im Griff hast.
Und die es nicht der Presse sofort durchstechen. Und es wurde auch nicht der AfD zur Verfügung gestellt, wo es ja letztes Mal rausgeleakt wurde. Aber die haben ja auch gelernt, wenn du es der AfD gibst, dann ist es am Tag danach in der Presse. Ob das jetzt gut für die AfD ist oder nicht, ist eine andere. Vielleicht hat es die diesmal ja auch und will es aber nicht veröffentlichen. Könnte ja auch sein. Aber das sind alles Spekulationen. Aber deswegen ist es so wichtig, denn, und jetzt kommt die Rechtslage. Das stand im UVG Nordrhein-Westfalen drin und da, das hatte ich ja auch schon gesagt, sie dürfen nicht so, sondern sie müssen. Das UVG Nordrhein-Westfalen sagt, wenn die Voraussetzungen für die Höherstufung vorliegen, ist der Verfassungsschutz verpflichtet, aus seiner gesetzlichen Aufgabe aus 16 Bundesverfassungsschutzgesetz die Öffentlichkeit zu unterrichten, damit Wähler wissen, was sie wählen sollen. Und das gilt nicht nur nicht auch vor der Wahl, sondern gerade vor einer wichtigen Wahl.
Genau, und daraus stellt sich ja die spannende rechtliche Frage, wenn diese Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit besteht, kann denn die Öffentlichkeit dann einen eigenen Anspruch daraus ableiten? Das ist ja das Spannende.
Jetzt werden wir wieder juristisch. Also nur weil eine Verpflichtung besteht, ist die Frage, wer ist denn dafür aktiv legitimiert? Wer kann denn aus einer solchen Verpflichtung, § 16 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetz, einen subjektiven Anspruch ableiten?
Genau.
Kann ich das? Kannst du das? Kann das jeder Bürger, derjenige, der von der AfD betroffen ist vielleicht? Und da hat jetzt Korrektiv gesagt, wir machen den Anspruch geltend aus Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz in Verbindung mit 16 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. So, Artikel 5 Grundgesetz als Anspruchsgrundlage ist jetzt erst einmal ein bisschen überraschend, weil das ist ein Grundrecht, was normalerweise gegenüber dem Staat eher als Abwehrrecht fungiert. Aber die Rechtsprechung hat schon in den letzten Jahren immer wieder gesagt, ausnahmsweise, aber nur für die Presse kann es auch einen Auskunftsanspruch begründen.
Genau.
Und das ist der Gag. Das ist jetzt die Einbruchstelle, die Korrektiv hier verwendet, um zu sagen, wir brauchen einen besonderen Fall, wo ausnahmsweise Artikel 5 gilt. Und zwar dieser besondere Fall ist das Gesetz. Und dann kommt es zu einer Abwägung auf der materiellen Ebene zwischen dem Geheimhaltungsinteresse auf der einen Seite und dem Öffentlichkeitsinteresse auf der anderen Seite. Und da ist jetzt deine Meinung genauso gut wie meine. Du kannst überlegen, welche Seite du einnimmst.
Entschuldigung, das Gutachten ist dafür da, die Öffentlichkeit zu informieren.
Okay, du bist die Pro-Seite.
Also ich finde, du kannst ja nur bis zu einem gewissen Grad, also wenn das noch nicht fertiggestellt ist und du hast irgendwie einen Entwurf, dann kann man sagen, na, das ist noch nicht so weit. Da könnte man vielleicht damit argumentieren, dass das noch nicht an die Öffentlichkeit darf. Aber dem Grunde nach, wenn das Gutachten fertig ist und es der Information der Öffentlichkeit dient, dann habe ich doch keine Geheimhaltungsgründe, die ich anführen darf. Und das war auch der Punkt, weshalb ich drüber nachgedacht habe, hey, warum nicht IFG? Das machen ja ganz viele Journalisten, dass sie parallel sich auf die rein presserechtlichen Auskunftsrechte stützen und zusätzlich
könnte man machen. Du hast jetzt zugleich den wahrscheinlichsten Punkt gebracht, mit dem sich das Bundesamt verteidigen wird, nämlich, dass sie sagen, das Ding war noch nicht fertig versiegelt. Das war immer noch mit einem Entwurfstempel oben drüber.
Aber müssen sie das nicht dann?
Ich glaube, es kommt darauf gar nicht an, weil wenn Korrektiv es geschickt angeht, sagen die nicht einfach, werf das Gutachten rüber, sondern sie stellen konkrete Fragen. Hey, habt ihr Material? Habt ihr Anhaltspunkte dafür, dass hier eine Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorliegt? Und zwar unabhängig davon, ob ihr es schon in ein Gutachten gegossen habt oder nicht. Gibt es einen vorläufigen Stand? Wovon hat denn der Haldenwang damals im Oktober gesprochen, als er es angekündigt hat? Was war denn damals der Stand? Was war denn der Stand, als die Ampel zerbrochen war und dann die Pläne sich geändert haben? Das heißt, mit so gezielten einzelnen Fragen kommt man letztendlich auch zu genau dem Ergebnis, nämlich das, was wir wissen wollen, ist er jetzt oder ist er nicht? Habt ihr schon? Weil das ist etwas, das kommt ja nicht erst am Schluss raus, wenn man einen Strich zieht und sagt, so, jetzt zählen wir hier die Bilanz zusammen, sondern Haldenwang weiß ganz genau, was bei dem Gutachten rauskommt. Was wir nicht ganz genau wissen, ist, ob die letzte Formatierung und die letzten Rechtschreibfehler schon rausgemacht worden sind und ob die Fußnoten durchnummeriert sind. Aber meines Erachtens kommt es darauf nicht an. Deshalb ist dieses Argument, wir sind noch nicht ganz fertig und du kannst mir nicht sagen, du kannst von mir nicht verlangen, unfertige Erzeugnisse rauszugeben. Das ist ein Argument, aber dann gibst du halt nicht ein halbfertiges Gutachten, sondern dann beantwortest du halt einfach einzelne konkrete Fragen über die Erkenntnisse. Hallo, Verfassungsschutz, wie ist denn die AfD so? Das wäre die Frage.
Das heißt, das ist ja eigentlich mega schlau.
Genau, deswegen, weil es könnte sein, dass die einzelne Fragen beantwortet bekommen oder selbst wenn sie nicht beantwortet bekommen, muss die Gegenseite, also in diesem Fall das Bundesamt für Verfassungsschutz, sich argumentativ dazu einstellen, wie sie steht. Und jetzt kommt der eigentliche Gag. Der Maßstab für diese Beurteilung ist, ob die Voraussetzungen für die Höherstufen vorliegen. Das heißt, das Bundesamt für Verfassungsschutz muss sich dazu verhalten, denn es könnte natürlich sich verteidigen, indem sie sagt, Freunde, die AfD ist total harmlos, wir wollten die eigentlich runterstufen. Und dann würden die den Prozess verlieren, aber dann wüssten wir auch, woran wir wären. Wenn sie das aber nicht machen und sagen, vielleicht wollen wir hochstufen, aber selbst dann wäre dies und so gegeben. Wenn sie nicht hochstufen wollten, dann müssten sie es erklären, weil sie es als Argument bräuchten. Wenn aber die Voraussetzung für die Höherstufung gegeben ist, müssen sie anders argumentieren. Deswegen werden sie es durchblicken lassen müssen. Und vor dem Verwaltungsgericht gilt Amtsermittlung. Das Verwaltungsgericht wird sagen, Leute, wo stehen wir denn? Was ist denn hier eigentlich die Tatsachengrundlage? Wie gesagt, das Gesetz sagt, wenn die Voraussetzungen für eine Höherstufung gegeben sind, dann überwiegt ja auch das Interesse der Öffentlichkeit. Das ist der Punkt, wo man sagt, also wenn die Gefahr für die Verfassung besteht, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dann ist ein Bundesamt auch verpflichtet, darüber aufzuklären. Also Butter bei der Fisch, wo stehen wir?
Das heißt, das ist ja letztlich die Entscheidung für 123 mit den konkreten Fragen, ist ja dann eigentlich eine Nummer, die du am Ende, egal wie sie ausgeht, gar nicht verlieren kannst. Wenn du jetzt rein von der Ergebnisseite her das
wenn
betrachtest.
Wenn du davon ausgehst, dass sie verfassungsfeindlich sind, dann müsste das rauskommen. Jetzt kann es natürlich sein, dass sie ein bisschen über Zeit spielen, aber Verwaltungsgerichte wissen, wenn die Demo am Freitag ist, dann muss die Entscheidung um Freitag 16 Uhr fertig sein, idealerweise um 12, damit das Oberverwaltungsgericht auch nochmal drauf gucken kann. Die wissen, hier ist eine Bundestagswahl, das ist eine Eilentscheidung, die sollte mindestens zwei Instanzen durchlaufen im Eilverfahren bis zu einer Bundestagswahl. Wobei die erste Instanz wird uns schon viel helfen. Wir brauchen gar keine Rechtskraft oder keine zweitinstanzliche Entscheidung. Wenn wir in der ersten Instanz schon in den Entscheidungsgründen sehen, dass die Auskunftspflicht deswegen besteht, weil nämlich momentan, vielleicht werden die sich für mich ausdrücken, alles danach aussieht, als wäre die Voraussetzung für die Höherstufung gegeben. Ob das die Zauderer in der Union überzeugt, ist noch eine andere Sache, aber wir wüssten wenigstens, woran wir wären, auf was sie da gerade sitzen.
Absolut. Also ich meinte das mit dem Verlieren im übertragenen Sinn, weil ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht, dass keine der Fragen beantwortet werden
muss. Man kann natürlich sagen, es gibt überwiegende Gründe. Zum Beispiel das Argument, was ja gebracht wurde, Neutralitätsgebot. Das könnte man hier natürlich bringen. Aber hey, das ist Verwaltungsgericht Köln. Das ist das Gericht, was auch schon über die anderen Hochstufungen entschieden hatte und was ganz klar gesagt hat, Neutralitätspflicht gibt es gar nicht, schon gar nicht gegenüber einer Partei, die gesichert als rechtsextrem eingestuft wird. Also so gesehen, wenn sich da jetzt nicht innerhalb von vier Monaten die gesamte Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen ändert, sollte dieses unsinnige politische Argument eigentlich vor Gericht keine Rolle spielen.
Davon kannst du eigentlich
ausgehen. Ich glaube, Faeser und Haldenwang freuen sich eigentlich drüber, weil jetzt sind sie nicht die Bösen, die es herausgeben. Sie waren ja vorsichtig, wenn jetzt das Gericht sagt, okay, wenn es sein muss, rückt das Ding raus, dann werden sie es wahrscheinlich, vielleicht machen sie dann doch noch eine ordentliche Pressekonferenz und erklären, was Sache ist. Also das Erstaunliche an der Sache ist, das kann wirklich etwas in Bewegung bringen.
Das denke ich auch und deswegen habe ich auch so sehnsüchtig drauf gewartet, weil es auch einfach permanent Thema ist. Alle wollen wissen, was steht in dem Gutachten, was ist das Ergebnis des Gutachtens. Ich bin tief beeindruckt, ganz ehrlich, auf die Idee, das so anzugehen. Aber ich habe jetzt auch nicht in der Tiefe nachgedacht, aber ich würde mal mutmaßen, dass ich auf diese brillante Idee wahrscheinlich nicht gekommen wäre. Ich hätte es wahrscheinlich mit dem Holzhammer versucht. Aber das finde ich schon ziemlich, ziemlich clever. Ich bin tief beeindruckt und ich bin ehrlich gesagt auch dankbar, dass sich jetzt jemand dieses Themas einfach annimmt. Weil ganz viele sagen, hey, das Gutachten muss her. Ich habe wenig andere Stimmen dazu gehört. Ich habe ein paar gehört, die sagen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen kritisch, könnte die Wahl auch negativ beeinflussen. Ich sehe es anders. Ich will wissen, was da drin steht. Deswegen bin ich sehr dankbar und habe mich nochmal gefreut, weil ich gehöre in der Tat ja auch zu den Spendern. Mehrfach schon gespendet an Korrektiv. Und wie schön, dass sie mit meinen Spenden was Vernünftiges anfangen. Habe ich mich ehrlich gesagt sehr drüber gefreut. Sowas glaubst du mal ganz grob geschätzt. Was meinst du? Ja, eigentlich müsste es schnell gehen, aber wie schnell?
Also das ist kein Verfahren, was ohne Anhörung entschieden wird. Das heißt, dieser Antrag auf Verlass der Einzwanganordnung wird der Gegenseite übermittelt. Die werden eine Frist bekommen. Das kann schon auch mal ein paar Wochen umfassen, dass sie sich dazu erklären. Aber es ist jetzt ja nicht so kompliziert wie eine Einstufung, wo man hunderte von Anlagen hat, sondern hier geht es einfach darum, besteht die Verpflichtung oder nicht? Was habt ihr auf dem Blatt? Und da könnte es schon sein, dass noch vor Weihnachten ist in diesem Jahr eine erstinstanzlich vielleicht eine Entscheidung. Mündliche Verhandlung halte ich für eher unwahrscheinlich. Also das wird schon im Beschlusswege normalerweise entschieden werden. Und vielleicht sitzt man dann doch unterm Weihnachtsbaum wie verabredet und besprechen dann den Inhalt des Gutachtens. Die AfD wird sich jetzt in Positionen bringen. Die haut jetzt auf alles drauf, was irgendwie sich kritisch äußert. Zum Beispiel die 17 Staatsrechtler, alles Quacksalber, keine Ahnung, haben wahrscheinlich gar keinen Professortitel. Dann findet man irgendeine vermeintliche Schwachstelle, zum Beispiel, dass die sich auf Korrektiv berufen und mahnt die auch noch ab. Also muss man sich vorstellen.
Habe ich mitgekriegt. Also ich weiß nicht, wie viele, aber einer hat wohl eine Abmahnung gekriegt.
Professor Matthias Hong wurde dann abgemahnt für etwas, womit Professoren eigentlich auch noch normalerweise nicht so rechnen, aber das ist halt die Methode. Oder Alice Weidel sagt gleich herunter raus, wir haben gar keine Verfassung, wir haben nur ein Grundgesetz. Aber dieses Grundgesetz hat ja nicht die Bedeutung. Und also man arbeitet von vornherein schon darauf im Voraus hinaus, dass Verfassungswidrigkeit nicht schlimm ist, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nichts zu sagen hat, dass das Gutachten parteiisch und ist und auch nichts zu sagen hat und überhaupt die ganzen Institutionen, die wir haben und die sich jetzt hier in Position bringen gegen die AfD, eigentlich sofort abgeschafft, enteignet, entmachtet, sonst was gehört. Und das ist wiederum weiteres Material dazu.
Aber ich wollte gerade sagen, könnten wir das nicht sammeln und einfach auch noch dem Gutachten hinzufügen, natürlich, neuer Anhang zum Gutachten. Das ist ja alles verfassungsdemokratiefeindlich.
Ja, man sieht, dass im Grunde genommen die Grundernährung der AfD darin besteht, die Glaubwürdigkeit demokratischer Prinzipien in Frage zu stellen. Und wir sehen im Augenblick, wo es ja so aussieht, als wäre das Verbotsverfahren in großer Entfernung, dass sie sich wieder mehr trauen. Also, wir sehen genau diesen Effekt, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Ein Verbotsverfahren führt zu einer Disziplinierung und vielleicht sogar einer Demokratisierung. In dem Moment, wo sie dieses Damoklesschwert nicht mehr haben, jedenfalls nicht in unmittelbarer Zeit, machen die so verrückte Sachen wie Daniel Halemba als Vizepräsidenten des Landtags vorzuschlagen, gegen den gerade Anklage erhoben wurde, wegen Festsetzung hier in Bayern.
Hallo? Absurd ist! Ja, das hier, ist absurd!
Ja, du musst mal gucken, was hier in Bayern gerade abgeht. Wir haben nicht nur die Resolution für Remigration, die der Bundesvorstand der AfD sagte, Daniel Halember, der muss hier raus, macht ein Parteiausschlussverfahren. Dann setzen die zusammen und sagen, nee, also wenn wir den jetzt rauswerfen, nee, so geht das nicht. Einer für alle, alle für einen, der gehört zu uns, der hat nichts Verbotenes gemacht. Wir halten diesen jungen Mann sogar für geeignet als Vizepräsident. Das ist eine offene Provokation. Natürlich wird er nicht gewählt werden. Vorher haben die noch versucht, Leute vorzuschlagen, die irgendwie vielleicht fachlich respektabel waren. Aber jetzt sagen die immer im Grunde genommen, hier, wir geben euch Daniel Halember, Angeklagter wegen Volksverhetzung und Geldwäsche. Also wunderbarer Repräsentant der parlamentarischen Demokratie. Und das ist sozusagen das, was rauskommt, wenn man der AfD sagt, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt, es gibt kein Verbotsverfahren.
Vor allem das Absurde ist, hättest du jetzt einfach so einen Pool gebildet mit möglichen Kandidaten und hättest gesagt, so, und jetzt aus diesen 50 wähl mal den schlimmsten denkbaren Fall aus. Was ist am gefährlichsten jetzt im Hinblick auf Demokratie und Verfassungsfeindlichkeit? Nimm mal ein Ultra.
Ja.
Es wäre Halember. Also wenn man einfach ein bisschen verfolgt hat, wie er immer in Erscheinung tritt, wofür er aufgefallen ist. Und wie gesagt, ne, auch strafrechtlich. Fand ich bemerkenswert und ich war überrascht, weil es ja in... Also ich weiß auch nicht, ob es da noch eine koordinierte Linie gibt, weil zum einen wird wieder immer richtig eins noch draufgepackt, zum anderen aber ja jetzt ganz neu, auch eine News von gestern, glaube ich, oder von heute, im Hinblick auf die junge Alternative.
Ah, ja.
Da ist es ja die gegenläufige Richtung.
Kommt drauf an, wie man es sieht. Also diese Bestrebungen, die junge Alternative zu schützen oder zu disziplinieren, das war schon ein langer Plan. Und je nachdem, von welcher Seite man drauf guckt. Also die junge Alternative ist gesichert rechtsextrem. Also war aus die Maus kein Faden, also das ist ziemlich klar. Und das ist jetzt für die AfD durchaus auch gefährlich, wenn die jetzt zugerechnet werden würde. Aber momentan sind die voneinander recht gut getrennt. Deshalb könnte man sagen, ein Glück, wir müssen uns nicht alles zurechnen lassen. Jetzt hat aber auf der anderen Seite die junge Alternative das Problem, sie könnte verboten werden durch ein Vereinsverbotsverfahren, weil sie nicht Teil der Partei ist. Also sagt die AfD jetzt, wir holen die rein zur Partei, dann ist sie besser geschützt. Dann ist allerdings das, was sie macht, auch zurechenbar. Und dann deshalb ist der andere Schritt, wir nennen das Ding anders. Wir machen eine neue Organisation, Junge Patrioten. Und dann schauen wir nochmal ganz genau hin, wer da reinkommt. Also die machen beides. Sie versuchen, die Jugendorganisation zu disziplinieren, aber an sich zu binden und damit besser zu schützen. Ob die darauf eingehen, ob die darauf Lust haben, ob die sich dann auch sagen, okay, dann verabschieden wir uns von den radikalen Tendenzen. Bin gespannt. Das ist ja das, wovon wir die ganze Zeit sprechen. Was passiert bei einer AfD, wenn sie sagt, sie muss sortieren zwischen ihren radikalen Kräften? Wird die junge Alternative sich so aufspalten lassen? Weil ein Großteil von denen oder ein Teil von denen ist ja gar nicht in der Partei und würde, wenn sie jetzt in der Partei aufgenommen werden, müsste vielleicht genauer überprüft werden. Und dann würden ein paar Leute nicht aufgenommen werden. Bleibt dann die junge Alternative vielleicht erhalten als neue Splittergruppe, als neue Partei? Wie verhalten die sich dann dazu? Spannende Sache.
Ist eine spannende Sache. Und was ich auch spannend finde, ist die Zurechnungsfrage. Also davon auszugehen, naja, die sind ja so weitgehend unabhängig. Es müssen ja nicht alle Mitglieder der jungen Alternative auch gleichzeitig Mitglied in der AfD sein. Aber wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, die Vorstände schon.
Oh ja, oder sie sind es jedenfalls.
So, und da bin ich, entschuldige mal, wäre ich jetzt ganz nah bei der Zurechnung.
Also man wird sicherlich auch zurechnen lassen. Wir haben ja mehrstufige Zurechnung und das ist ein Spiel, was wir rauf und runter spielen und was, glaube ich, noch gar nicht so richtig erfasst wurde. Das Verwaltungsgericht München hat das in seiner Entscheidung aus dem Sommer, die aber jetzt erst veröffentlicht wurde, im Volltext ganz gut herausgearbeitet, nämlich die Zurechnung erfolgt rauf und runter. Also Landesverband Bundespartei, Landesverband Bundespartei wieder runter. Das heißt, auf diese Weise kann eigentlich alles, was in dieser einheitlichen Parteienorganisation drin ist und was an Mitgliedern und Anhängern der Partei zugerechnet wird, weil es bekannt ist und geduldet wird, zugerechnet werden. Und deshalb wird selbstverständlich auch in einem Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, wird auch das Verhalten der jungen Alternative, insbesondere das, was gebilligt und zur Kenntnis genommen wurde, der AfD zugerechnet werden.
So gesehen machen ja auch Werbung für die AfD auf allen Kanälen. Also
natürlich, die haben gemeinsame Bilder, die haben gemeinsame Veranstaltungen, millionenfache Abschiebungen. Das sind die Aktionen der jungen Alternative. Und man schaut dann auf die Anhänger, ob die Anhänger das eigentlich gemeinsam auffassen und der AfD zurechnen. Darauf kommt es an. Das ist nämlich das Verrückte an der Sache. Du kannst noch so viel Kreide fressen, wenn deine Anhänger nach einem ethnisch-völkisch-kulturellen Volksbegriff bestimmte Menschen nach Hautfarbe aus der Gesellschaft ausschließen wollen, musst du dir das zurechnen lassen, wenn du die kausale Ursache dafür gesetzt hast. Und das ist die schwierigste Distanzierung, weil du kannst dich schwer von Leuten distanzieren, die du nicht aus der Partei rauswerfen kannst, wenn du dafür eben stehst, für zum Beispiel blanken Rassismus und damit Verletzung der Menschenwürde.
Stimmt, und eigentlich ist ja auch die Frage, ist das überhaupt eine Distanzierung, wenn ich einfach neu gründe und eingliedere? Da kommt es natürlich dann auf die Personalien auch an, ja? Wer wird noch dabei sein? Wer wird nicht mehr dabei sein? Ist es tatsächlich eine Neugründung im Sinne von auch neue Ziele? Wird man vielleicht, wie es weitergeht, ja sehen, 11., 12. Januar, glaube ich.
Dann haben sie die Satzungsänderungen, wo sie quasi die neue Jugendorganisation gründen. Die ganzen Distanzierungen, die wir hier sehen, sind aus juristischer Sicht völlig wirkungslos. Und das weiß die AfD aus der juristischen Sicht auch. Zum Beispiel, indem man eine Remigration einfordert, wie jetzt hier in Bayern, gleichzeitig aber ein offizielles Papier in Parteiprogramm oder einen eigenen Flyer rausmachen, 7 Punkte zur Remigration, wo sie einen weichgespülten und einen verfassungsgemäßen Volksbegriff darstellen, sagen, es gibt keinen Staatsbürger zweiter Klasse. Das sind als Distanzierungen untaugliche Versuche, strafrechtlich ausgedruckt, nette Versuche, die aber bisher auch kein Gericht beeindruckt haben. Also man kann sich ein bisschen fragen, warum macht man es überhaupt? Für die Anhänger. Weil auf Twitter kommt das immer wieder, ich sage immer noch Twitter zu Ex, dass Leute sagen, ja, wo im Programm steht das? Stimmt doch gar nicht, im Programm steht was ganz was anderes. Und es ist echt anstrengend für uns Juristen, den Leuten zu erklären, es ist uns völlig egal, was im Programm steht. Maßgeblich ist die Linie, die in der Partei vertreten wird, die zur Kenntnis genommen und die auch nicht unterbunden wird. Und da steht Remigration eben auch für massenhafte Ausweisung von Staatsbürgern und Ausländern.
Na gut, das mit der jungen Alternative werden wir weiter beobachten und natürlich auch, wie es jetzt weitergeht mit dem Verfahren, das Korrektiv angestrengt hat. Ich hoffe sehr, dass die regelmäßig darüber berichten, wovon du eigentlich ausgehen kannst.
Ja.
Ich bin gespannt und ich bleib dabei. Ich fand das rein rechtlich, taktisch ein ausgesprochen klugen Move. Und sowas macht mir Spaß, weißt du, dann darüber zu sprechen, zu überlegen, ja, ey, das ist ja eigentlich eine mega Idee, gar nicht Herausgabe zu verlangen, sondern wir machen das jetzt wohl so.
Ja, das könnte funktionieren. Mal gucken.
Das ist kein Quatsch, Jura, das macht Spaß.
Das ist halt auch mal Neuland, aber das muss man als Jurist auch mal versuchen. Nur so entsteht neue Rechtsprechung, indem man Sachen ausprobiert. Kann natürlich auch schief gehen, aber die Idee an sich schlau gemacht.
Ja, finde ich auch. Dann ist das unser Fazit dazu, Janjo. Wir verfolgen es weiter mit Spannung. Und ich bin ehrlich, ich habe mich mental echt darauf eingestellt, dass wir rund um Weihnachten nochmal schnacken. Ich hoffe sehr, wir haben dann doch. Du weißt nicht, was passiert. Vielleicht steigt der Druck, auch darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, vielleicht steigt der Druck jetzt so massiv, dass sich noch was tut. Und anders als vielleicht, weiß ich nicht, AfD-Kreise, das ist jetzt nur nicht die Bubble, in der ich mich bewege. Ich habe in letzter Zeit, so wie die Einschläge kommen, die positiven, eher das Gefühl, wir sind dem Verbotsverfahren wieder ein Stückchen näher. Ich mag mich täuschen. Aber wenn du jetzt die Chronologie der Ereignisse so, wer jetzt alles sich zu Wort meldet, wer alles der Reihe nach was initiiert, wer was fordert. Also ich finde, da hat sich schon... Na, überleg doch mal, wie das losging.
Ja.
Wir haben Wanderwitz, wir haben Steffen, wir haben Korrektiv, wir haben die Verfassungsrechtler. Es werden mehr und mehr, es wird lauter und lauter. Mein Eindruck.
Wir müssen nochmal den Kontext betrachten. Wanderwitz wurde am Anfang belächelt und dann wurde er als lästig empfunden und dann war man sogar gegen seinen Vorschlag, weil viele sagen, das ist zu früh, das würden wir gerne etwas später haben, vielleicht im Sommer irgendwann. Also, aber jetzt durch das Timing hat sich halt alles ein bisschen kondensiert und sagen, okay, jetzt oder nie. Wanderwitz-Antrag ist das Einzige, was eine realistische Chance hat aus dem Bundestag. Theoretisch könnte natürlich auch die rot-grüne Minderheitsregierung als Bundesregierung das Ding auf den Weg bringen. Olaf Scholz sagt, er will nicht, der seine Meinung dazu auch ändert. Gut, das wird dann wahrscheinlich nicht aus der Bundesregierung kommen. Aber
wenn er sich an die Frage erinnert.
Genau. Also deswegen weiß natürlich auch der Bundestag, dass er die Verantwortung hat. Er kann es auch nicht abschieben auf die Bundesregierung, weil die wissen, da sitzt Olaf Scholz. Also, und ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Bundestagsabgeordnete sich nicht trauen werden, dagegen zu stimmen. Die Enthaltung ist die naheliegendste Abstimmungsform für die Zweifler und Zauderer. Denn wer dagegen stimmt, der sagt ganz klar, ich will nicht, dass das Bundesverfassungsgericht auch nur mit der Prüfung beginnt. Denn wenn man einfach sagt, ich habe da politische Bedenken und so weiter, kann man immer noch machen, aber dann reicht eine Enthaltung.
Dann musst du dich enthalten.
Belass die Verantwortung den
anderen. Weil die Botschaft, die ein Nein sendet, Die willst du ja auch nicht mit deiner Person in Verbindung gebracht bekommen, würde ich mal sagen.
Diese Botschaft musst du dann, dir über die nächsten Jahre jedes Mal vorhalten lassen. Und das ist vor der Bundestagswahl. Man wird ganz genau wissen, wer hat für die AfD gestimmt. Mit der AfD gegen die Überprüfung durch das Grundgesetz, durch das Bundesverfassungsgericht. Da muss man schon echt ziemlich hart gesotten sein, um zu sagen, nein, wir wollen das nicht.
Ja, und ich kann mir vorstellen, bei dem Punkt wären doch viele nachtragend.
Mhm. Ja. Könnte sein.
Könnte sein. Es bleibt auf jeden Fall spannend, Chanjo. Ich habe mich langsam drauf eingepegelt. Einmal die Woche treffen wir uns hier in meinem kleinen Studio. Mal gucken, was als nächstes kommt. Was als nächstes kommt, noch ein paar Hinweise für euch Lauscher da draußen zu tagesaktuellen Infos rund um den Anwaltsberuf und um dieses Verfahren. Besucht uns unter www.brack.de, abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt Chanjo und mir auf Instagram, Threads, YouTube, TikTok und werft einen Blick in die Shownotes, da habe ich euch einiges zu dieser Episode zusammengestellt. Auch die Meldungen, über die wir gesprochen haben. Chanjo, es war mir wie immer ein Vergnügen. Eine Woche ohne Chanjo ist eine verlorene Woche. Ist so.
Alter, wir teilen dann deine Kollaps auf Insta.
Machen wir.
Bis dann.
Ich danke dir. Tschüss. Ciao.